Wenn du in die Air Force One in letzter Minute persönlich eingeladen wirst, um mit dem Präsidenten der USA als auch den Top-Tech-Wirtschaftsbossen gemeinsam nach Peking zu fliegen, dann geht's gewiss um etwas ganz Großes. Denn wenn die zwei größten Wirtschaftsmächte kooperieren wollen, statt sich mit 100%igen Zöllen zu bekriegen, stabilisiert das gewiss die globalen Lieferketten und auch die Märkte. Übrigens, die Person, von der ich gesprochen habe, war Jensen Huang, der CEO von Nvidia. Und wenn du Nvidia nicht kennst, es ist mit Abstand der größte Hersteller von KI-Chips, die ca. schlappe 80% Marktanteil ungefähr besitzen. Man könnte also sagen, dass Nvidia eine Art infrastrukturelle Schlüsselgewalt über die KI-Ära ist, so wie früher die Unternehmen, die Ölquellen besaßen. Ja, und damit herzlich willkommen zur dritten Folge vom Wafer-Podcast. Und heute werden wir dir einen besonderen Einblick geben in ein sehr besonderes Deep-Dive-Thema. Nämlich sprechen wir über neue Einkommensquellen und Geschäftsmodelle mit KI als Chance für große, aber auch kleine Unternehmen. Mein Name ist Tobias Schnitzler und ich bin zusammen hier mit dem zauberhaften Philipp Kehela. Ja.
Guten Morgen alle zusammen. Morgen, weil wir morgens aufnehmen. Ich freue mich auf die Folge. Wir starten direkt rein. Wir haben von ganz, ganz großen Themen, die, glaube ich, irgendwie so ein bisschen die Welt, die Tech-Szene, aber auch die Politik-Szene bewegt hat, bis natürlich runter ins Detail, das für uns als deutscher KI-AI-Podcast wichtig ist, für Führungskräfte, für Unternehmer, für KI-interessierte Personen, denen wir mit einfachen Worten ja versuchen wollen, die KI näher zu bringen. Dazu gehören aber eben auch die großen News der Woche. Damit starten wir jetzt rein, ab in den Flow. Und ja, ich denke, wir müssen mit dem großen China-US-Summit anfangen. Ich denke, das war gigantisch. Donald Trump als US-Präsident hat da sich nicht lumpen lassen. Eine Unmenge an großen CEOs, großer Tech- und Handelsfirmen aus den USA mit auf die Air Force One zu nehmen, auf seinem Trip nach Peking. Seit einem Jahrzehnt das erste Zusammentreffen des chinesischen und des US-amerikanischen Präsidenten. Allein deshalb schon was sehr Besonderes. Was hat das mit KI und AI zu tun? Der Jensen Huang war mit auf dem Trip, wie Tobi schon gesagt hat, Gründer, CEO von Nvidia. Nvidia heute, ich glaube, immer so Platz 1, Platz 2, größte Marktkapitalisierung der Welt. Das heißt, somit die größte Firma, die es auf der Welt gibt. Witzig zu der Story, wie die Washington Post berichtet, ist, dass der Jensen Huang erst gar nicht eingeladen war. Also er sollte nicht mitkommen. Nochmal kurz für die, die es nicht wussten, wer war alles so dabei. Ne, man hatte irgendwie den Qualcomm-CEO, Elon Musk, Tim Cook, also wirklich das Who's Who war da mit bei. Und er war erst nicht eingeladen. Dann gibt es irgendwie die Story, dass Trump ihn persönlich anruft und doch noch ganz kurzfristig anbietet, einfliegen zu lassen. Er hat ihn dann irgendwie mit einem Privatjet nach Alaska einfliegen lassen. Von dort sind die in die Air Force One gestiegen und nach Beijing aufgebrochen. Jensen Huang selber hatte es dann auf dem Trip, da wurden natürlich dann auch viele Interviews gegeben und er hat selber davon gesprochen, dass dieses Treffen one of the most important summits in human history war. Aber worüber nicht öffentlich gesprochen wurde, ist das Thema Chip Sales, denn am Ende ist es ja so, dass die große Herausforderung für weiteres Superwachstum für eine Firma wie Nvidia, die über 80% des gesamten Chipmarkts immer noch kontrollieren, ist, dass sie keine Chips nach China verkaufen dürfen. Und wie wir alle wissen, China ist die große aufstrebende Wirtschaftsmacht der Welt und Nvidia ist es weiterhin untersagt, weder die H100, also die sogenannten Hopper-Chips, als auch nicht die H200, also die sogenannten Blackwell-Chips, nach China zu liefern. Das sind Lieferrestriktionen, das ist das große geopolitische Machtspiel zwischen den USA und den Chinesen, aber das ist sozusagen auch dieses absolute Wettstreiten um die Vormachtstellung im Bereich KI. Die US-Amerikaner möchten natürlich nicht, dass die Chinesen zu schnell wachsen, was das Thema KI angeht, und wollen sie deshalb sozusagen ein bisschen limitieren, was die Auslieferung von Nvidia-Chips angeht. Nvidia sagt bis heute, dass sie noch hier absolute Vormachtstellung haben. Was man aus China herausbekommt, ist immer so ein bisschen unklar. Es gibt ja mit Huawei den größten Konkurrenten. Es gibt immer wieder Berichte, dass Huawei extrem weit ist in der Halbleiter- und Chip-Produktion. Es gab das Thema Taiwan, wo mit TSMC die bis dato größte Chip-Manufakturen gebaut wurden, die dann aber immer nur an die USA geliefert wurden und so weiter. Also es ist ein großes geopolitisches Machtplay. Warum ist das für diesen Podcast wichtig? Die USA haben eigentlich in diesem großen Deal, in diesem großen Summit, 10 chinesischen Firmen den Kauf von H200, also den Blackwell-Chips, freigegeben. Bis dato ist aber nichts bestätigt worden, keine einzige Lieferung. Chinesische Firmen haben sich gegebenenfalls da auch zurückgezogen, weil Peking halt Druck auf die inländischen Firmen ausübt, das lieber in heimische Halbleiterproduzenten wie Huawei zu lenken. Und das ist ganz spannend, weil eine Sache, die man unbedingt dazu noch nennen sollte, ist, was der Präsident der Kommunistischen Partei Xi Jinping von China beim Start, das war wirklich, glaube ich, irgendwie das Open Dinner, in seiner Eröffnungsrede gesagt hatte. Und zwar hatte er gesagt, it would be ideal if the United States and the Chinese could avoid the Thucydides Trap, auf Deutsch die Thucydides-Falle. Vielleicht ganz kurz, was er damit anspricht, und das ist ganz spannend, glaube ich, auch für diesen Podcast, auch für die Entwicklung von KI und am Ende, welche KI wir in Europa, wir in Deutschland am Ende nutzen werden, muss man das vielleicht einmal kurz erklären, was er da wirklich offen anspricht. Ja, diese sogenannte Thucydides Trap ist der Beweis, dass eine steigende Macht auf eine absteigende Macht trifft und das historisch gesehen immer zu Krieg gesorgt hat. Also wenn man sich das so wie auf einem Schulhof vorstellt, es gibt da halt irgendwie einen, der war immer der Stärkste, der ist immer der Boss gewesen, der einflussreichste Schüler, der hatte ganz lange das Sagen und dann irgendwie kommt auf einmal so ein total attraktiver, cooler, neuer Schüler auf die Schule, der vielleicht da in die Gegend gezogen ist, etc., der wird extrem beliebt, der wird immer stärker, besser, beliebter, schneller und der alte Boss bekommt auf einmal Angst um seine Macht, merkt auf einmal, oh Gott, mein Momentum fällt weg, er sieht die neue aufstrebende Macht als Bedrohung und am Ende reicht nur ein winziger Funke und da kommt es dann irgendwie zu einer Prügelei. Und genau das ist so ein bisschen das Große, was man hier sieht, China, aufsteigende Wirtschaftsmacht seit Jahren, jetzt im Moment geraten sie ein bisschen ja in Probleme, wie man weiß, aber ganz klar sozusagen das schnellere Wachstum als die US-Amerikaner. Und was Xi Jinping da natürlich anspricht, ist, wir wollen bestenfalls versuchen, Krieg oder Konflikte zu vermeiden. Dazu gehören halt eben die ganzen Lieferbeschränkungen, vor allen Dingen, was Halbleiterchips angeht von Nvidia. Aber natürlich auch von der chinesischen Seite Richtung den Amerikanern Rare Earths, ne? Also alles, was man braucht an Lithium etc., um Batterien zu bauen etc., halten die Chinesen extrem zurück und geben Exportverbote. Und hier ist dann einfach die Frage, und die News sind deshalb sehr sehenswert, warum wurde nichts announced, dass keine Chips jetzt abgenommen wurden von den chinesischen Firmen, wenn man doch eigentlich dachte, jeder will die Nvidia-Chips haben. Sind die Huaweis der Chinesen etc. schon viel weiter, als man eigentlich gedacht hat? Und wozu wird das führen? Und wenn aber ein Deal geschlossen werden würde, dass man diese Thucydides-Falle übergehen kann und sagen kann, hey, der Kuchen, der entstehen wird durch KI, durch Produktivität auf der Welt, durch unlimitierte Ressourcen, wenn das Thema Clean Energy, also nachhaltige Energie gelöst ist etc., wird der Kuchen so viel größer, anstatt sich zu bekriegen, kann man teilen diese beiden großen Mächte anscheinend gerade so die Welt in ihre beiden Teile auf und wollen es versuchen, ohne kriegerische Handlung das am Ende zu schaffen. Genau.
Jetzt ist ja, also vielen Dank, Philipp, es ist immer wieder cool, die Einordnung von dir auch zu hören. Ich lerne da auch immer ultra viel mit. Und für mich stellt sich jetzt gerade so ein bisschen die Frage, wir sind ja jetzt hier so das kleine gallische Dorf dann auf dieser Welt, in Deutschland sozusagen, ne, gegenüber den beiden so. Und ich frage mich, okay, wie ordnest du das so ein zum Thema ja Europa? Weil wir haben ja schon auch vielen letzten Folgen, man merkt ja immer wieder, ne, Chips, Hardware ist ein Riesenthema. Ne? Das ist, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie das Benzin früher oder Diesel früher für die Trucks gewesen, die dann Lieferketten verbinden. Wenn du schneller fahren kannst, wenn du effizienter bist, hast du halt einfach ein Wettbewerbsvorteil. Nur es ist halt nicht so wie Öl früher, sondern irgendwie hat Nvidia alles unter sich, wie du sagst, Huawei kann aufholen, ob es aufgeholt haben oder nicht, ist ja irgendwie so ein bisschen im Dunkeln. Aber was bedeutet das für Europa nachher? Weil wir müssen ja auch Rechenleistungen, Compute-Time irgendwie haben oder wir verschieben unser Geld halt permanent in andere Länder.
Absolut. Also das ist ja sowieso die ganz, ganz große Herausforderung, weil es wird in Europa, es gab ein Mistral oder es gibt ein Mistral, die werden aber vielleicht auch irgendwann eher Richtung Amerika gehen, wenn sie vielleicht gekauft werden würden von einem Apple oder so, die ja selber noch kein Labor haben. Ich glaube, wir geben halt diese ganze Produktivität, die wir auslagern, die wir nicht mehr mit einem europäischen Mitarbeiter lösen, sondern mit KI, geben wir an eine amerikanische oder chinesische KI-Firma ab und bezahlen die dafür. Das heißt, diese gesamte Produktivität, Arbeitsproduktivität wird aus Europa verschwinden. Ja? In Kombination damit dann, dass das ja auch steuerlich, zahlen sie dann hier Steuern, wie können sie das über verschiedene Firmenkonstrukte mit Luxemburg etc. rausziehen, wird das schon schwierig. Wenn man auf die Frage kommt, wie werden wir das am Ende jetzt mal machen, unabhängig davon, ob wir unsere Arbeitskräfte verlieren und an amerikanische KI-Firmen geben, ist es halt schon für uns die Frage, wie sehr sind wir gezwungen, US-amerikanische Frontier Labs, also einen OpenAI, einen Gemini von Google oder ein Claude von Anthropic zu nutzen, oder wie stark wird das vielleicht auch mehr Richtung chinesischen Modellen gehen, ne? Da denke ich an ein Kimi K2 Modell, das sehr, sehr stark ist, von den Firmen wie Pinduoduo, JD, Alibaba, alle arbeiten an sehr, sehr guten, sehr, sehr günstigen KI-Modellen. Und das ist ja jetzt wieder das Gleiche, was damals mit China im Aufstehen in dem Beginn der Globalisierung passiert ist. China macht alles zu einer Fraktion der Kosten, wie die Amerikaner es hinkriegen zu machen. Also die Modelle, die Tokenkosten von den chinesischen Modellen sind viel, viel, viel günstiger als die der Amerikaner. Wie bekommen sie das hin? Da gibt es Diskussionen, das kann man sonst irgendwann auch nochmal aufnehmen in den Podcast. Aber das ist natürlich dann ein einfaches, vielleicht auch irgendwann zu sagen, okay, wir wollen nicht immer nur die amerikanischen Modelle nutzen, sondern vielleicht wollen wir auch mal das Kimi K2-Modell aus China, was sogar Open Source und irgendwie fast komplett kostenfrei ist, nutzen. Fakt ist nur eins, ich glaube nicht, dass wir ein Modell aus Europa sehen werden, sondern wir müssen uns entscheiden, Amerika oder China, wie die beiden, die teilen sowieso den Kuchen irgendwie unter uns auf, und ich glaube, wir müssen so ein bisschen das gallische Dorf, was vielleicht auch die Schweiz ist, muss vielleicht Europa zu einer großen Schweiz werden und halt irgendwie Deals machen, wo es sich anbietet und nicht mehr so abhängig von einem Land wie den USA zu sein. Das ist so meine Einschätzung.
Ich glaube auch, ich meine 2023 hatte Barack Obama damals schon gesagt, dass wir dass auch USA oder die Welt eine Verschiebung braucht im Thema Sozialversicherung und Abgaben, weil die Kernfrage ist ja, wenn Agents, also KI-Agenten, aka KI-Mitarbeiter, wie sie oft sozusagen auch bezeichnet werden in der Marketingwelt, das übernehmen, wie wirkt sich das halt auch aus? Also das ist ja ein Kaskadeneffekt, wenn wir jetzt Deutschland irgendwie sehen. Das ganze Thema, die ganzen Boomer gehen jetzt irgendwie in den nächsten 10, 15 Jahren etc. in Rente. Was passiert auch mit uns, also oder mit unseren Kindern? Ne? Das ist immer ein Thema, wo ich mir echt auch immer selber als Papa viele Gedanken darüber mache. Wie wird mein Sohn, meine Tochter, was für Jobs werden die haben? Wie wird auch Sozialversicherung, wie wird das alles funktionieren? Weil genau das ist es ja, aktuell verschieben wir dieses Geld eigentlich die ganze Zeit in ein anderes Land und irgendwie müssen wir da was zurückhaben. Ein weiterer Gedankengang dazu, gehen wir nachher in den News auch nochmal drauf ein. Weil, wie du sagst, es geht ja immer um Tokenverbrauch, es geht um Kosten pro Token, die chinesischen Modelle sind immer viel günstiger und jetzt kommt es noch dazu, dass die US-amerikanischen Modelle die Daumenschrauben massiv anziehen werden. Da gehen wir nachher aber nochmal drauf ein, das heißt, dranbleiben lohnt sich doppelt und dreifach heute. Genau.
Super, ja. Dann, ich glaube, wir können direkt weiter zu den anderen News, die auch, wenn die Amerikaner bekriegen sich nicht nur mit den Chinesen, sondern auch untereinander. Was geht ab, Tobi?
Ja, im Prinzip Musk versus Altman ist ja schon etwas, was länger ist. Für die meisten, die das nicht wissen, ist ja damals, als ich glaube 2015 OpenAI gegründet worden, war Musk ja auch maßgeblich sozusagen mit beteiligt. Und es war damals immer der O-Ton, dass OpenAI war explizit als Non-Profit-Agentur gegründet. Und das ist super wichtig gewesen. Es wurde halt als, wie kann man das sagen, als Wohlwollen für die Menschheit sozusagen gemacht. Und mittlerweile ist es so, dass es sich immer mehr zweckentfremdet, so hört man es oder so wird es jetzt bezeichnet. Musk sagt, dass Altman sich massiv von diesem ja, Modell sozusagen verabschiedet hat, seitdem sie gesagt haben, okay, sie müssen halt auch Dinge stärker monetarisieren. Und aktuell ist es so, dass die beiden natürlich auch in, kann man das sagen, schon Gerichtsverfahren sozusagen irgendwie drin stecken. Und es ist jetzt in der vergangenen Woche gewesen, dass 9 Geschworene in Kalifornien darüber sozusagen stark gesprochen haben, ob OpenAI jetzt diesen gemeinnützigen Vertrag, und Vertrag ist witzig, weil es gab wohl angeblich nie einen Vertrag. Also ich habe das nochmal nachrecherchiert. Es ist wohl so gewesen, dass es eine mündliche Aussage damals war. Ne? Und die Kernfrage ist, ist sozusagen keine Non-Profit-Agentur, kein Non-Profit-Unternehmen mehr. Und das wirft Musk Altman sozusagen vor und sagt jetzt, hey, Altman hat Musk irgendwie dabei getäuscht, etc. Musk hat Spenden gegeben und man hat halt gesagt, okay, die implizite Bedingung ist, wer spendet, erwirbt halt kein Eigenkapital. Also weil es halt nicht Sitzen gibt, weil es halt gemeinnützig ist. So.
Genau. Und das, man muss da wirklich, nur kurz, um da ein paar Zahlen zu nennen. Also Elon Musk hat damals, war der mit erste Gründungsinvestor für eine Non-Profit-Firma, also es ist wie ein Verein, ne? Eine gemeinnützige Unternehmung, den hat er $30 Millionen damals gegeben. Und wie du gerade gesagt hast, die Bedingung war, er erwirbt halt kein Eigenkapital, sondern er spendet Geld für den Aufbau. Und jetzt hat dann OpenAI letztes Jahr ja angefangen, aus einer Non-Profit-Company die Firma zu einer For-Profit-Company umzubauen. Also zu, in Deutschland wäre es jetzt eine GmbH, die dann irgendwann an die Börse gehen könnte. Und Elon Musk fühlt sich da natürlich jetzt, dass er da betrogen wurde. Er hat keinerlei Anteile an der Firma gehabt und jetzt bauen sie es so auf. Viele sagen natürlich auch hinter vorgehaltener Hand, dass er es vor allem deshalb macht, weil er sie versucht, in ihrem schnellen Wachstum zu verlangsamen, weil sein eigenes Modell Grok von XAI Schwierigkeiten hat,
benutzt zu werden. Aber das wäre jetzt auch meine persönliche Hypothese dahinter. Aber spannendes Thema auf jeden Fall. Das heißt, oben gibt es auch Rosenkrieg wieder einmal. Musk ist irgendwie wieder mit drin, der mischt ja auch immer mit. Ne? Früher hat er irgendwie gegen Anthropic gebasht, mit Anthropic genannt, haben wir in der letzten Folge darüber berichtet. Und gegen OpenAI geht er sowieso immer hart ins Gericht. Okay, absolut. Philipp, was haben wir noch? Was hast du noch mitgebracht?
Ja, wir haben ja gerade auch darüber gesprochen, dass Nvidia über 80% des Chipmarkts in den USA kontrolliert, Tendenz steigend, und dass es im Moment noch nicht wirklich Wettbewerber gibt. Es baut sich ein Wettbewerber auf. Die Firma Cerebras ist an die Börse gegangen letzte Woche. Cerebras, um kurz zu sagen, was macht diese US-amerikanische Startup, das jetzt börsennotiert wurde? Auch Cerebras baut AI-Chips. Witzigerweise nennen sich die, sind die spezialisiert auf Wafer-Scale-Chips. Also ein kurzer Schwenk zu unserem Podcast-Namen. Und das Besondere bei Cerebras im Unterschied zu den Nvidia, Hopper oder Blackwell-Chips ist, dass das ein einziger riesiger Chip ist auf einer großen Wafer-Platine, ne? Statt vielen kleinen Wafer-Platinen, auf denen dann die Prozessoren sitzen wie bei einem Nvidia. Das macht das Ganze viel, viel schneller bei der sogenannten Inferenz. Ich glaube, das Wort Inferenz ist auch wichtig, dass man das einmal erklärt, weil Inferenz ist sozusagen ein großes Thema der Zukunft. Inferenz ist immer, ist nicht das Training eines Modells, also dass dann irgendwie die Bücherei der gesamten Welt liest, alle Bücher liest und diese Daten in das Modell hackt. Inferenz ist das Rechnen, wenn einer was in den Chat gekloppt hat. Also wenn ihr irgendwie fragt, ich suche einen Flug von Köln nach München, such mir das raus, dann ist es die Zeit, wie lange ein Gemini, ein ChatGPT, ein Claude braucht, um irgendwie Google Flights API zu holen, die Daten zu holen etc. Das ist die sogenannte Inferenz. Und Cerebras fokussiert sich total auf Inferenz. Sind an die Börse gegangen, vielleicht ganz kurz nur ein paar Sachen zur Story von Cerebras. Der Gründer, der Hauptgründer, CEO ist der Andrew Feldman. 4 andere Gründer waren mit dabei. Dann haben die schon damit begonnen, Wagniskapital aufzunehmen. Sie haben dann immer wieder verschiedene Runden gedreht. Die letzte Runde war dann in 2026, dieses Jahr, wo sie nochmal $1 Milliarden aufgenommen haben, sind jetzt an die Börse gegangen. Ist der erste große Tech-IPO. IPO ist das sozusagen englische Wort für Börsengang der Saison 2026. Und er schlägt die Erwartung jetzt deutlich. Und das ist nochmal ein ganz spannender Punkt, weil die Frage war ja, wie groß ist wirklich der öffentliche Hunger nach KI und wer in Aktien investiert, ne? Möchte man da in KI-Aktien investieren? Die ist am ersten Handelstag um 108% gestiegen, die Aktie. Ausgabepreis waren $185. Und die haben jetzt an einem Tag damit 5,5 Milliarden US-Dollar eingesammelt als Cerebras. Also Riesending. Firma, die man vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Man zeigt auch, dieser ganze AI-Boom braucht auf jeden Fall eine Infrastruktur-Diversifikation, würde ich es mal nennen. Ne, man hat einfach nur eine Nvidia. Dann gab es irgendwie DeepSeek aus China, das Modell, was ein Riesenschock war, weil alle gefragt haben, wie kann denn so ein DeepSeek-Modell, ich weiß nicht, Tobi, ob du das damals auch mitbekommen hattest, aber wie kann denn so ein DeepSeek-Modell aus China so schnell in der Inferenz sein, so gut im Rechnen sein, so akkurat sein, obwohl die eigentlich keinen einzigen Nvidia-Chip haben? Also wie haben sie das eigentlich gemacht? Braucht man eigentlich wirklich Nvidia? Und Cerebras gibt gerade die Antwort, ja, man braucht ein Nvidia, aber eben nicht nur. Dieser Erfolg vom Börsengang zeigt, die Investoren, die Kleinanleger wie wir, wollen auch sich weiter diversifizieren, vielleicht nicht nur auf Nvidia als Aktie setzen, die natürlich super gut gelaufen ist. Damit habe ich auch ganz gute Erfolge schon gehabt, aber wetten eben auch auf Alternativen. Tobi, bist du eingestiegen? Hast du beim Börsengang gekauft? Bist du ein Börsenfreak eigentlich?
Ich bin da richtig schlecht drin. Ich sag's mal hier ganz offen, dass die Welt es hören kann. In sowas bin ich wirklich nicht gut. Da bist du mir Lichtjahre voraus. Also da müssten wir eigentlich irgendwie einen Wafer Cash Podcast machen, dass ich dann von deiner Expertise maßgeblich daran, also was ich ja sowieso hier mache, ne, aber profitiere. Long story short, nein. Also ich glaube, wenn mal an Tropic da irgendwie was gehen sollte, das hätte ich dann auf dem Schirm, aber weil ich die sowieso natürlich auch total verfolge, aber bei dem Thema bin ich echt, bin ich ganz, ganz, ganz raus, muss ich sagen.
Mal sehen, wie das in einem Jahr aussieht jetzt, wenn du hier immer mit mir über Börsengänge sprichst, weil es werden einige Börsengänge kommen, damit vielleicht abschließend zu diesen News. Da gibt es ja jetzt eine große Warteschlange, es könnte das Jahr der IPOs werden. Cerebras hat jetzt den Aufschlag gemacht. Der größte IPO, den es je auf der Welt gegeben hat, wird wahrscheinlich jetzt am 12. Juni stattfinden, dann geht SpaceX an die Börse. Ich glaube, da kann man gespannt sein. Ich weiß nicht, ob es da auch wieder mit Wartelisten gehen wird, ob man da investieren darf etc. SpaceX wird an die Börse gehen mit einer gigantischen Bewertung. Wir werden darüber sprechen, wenn es soweit ist. Anthropic soll dieses Jahr kommen. OpenAI muss dieses Jahr kommen. So viel Geld, wie sie verbrennen, müssen sie an die Börse, um neues Geld einzusammeln. Und dann gibt es noch weitere Infrastrukturfirmen wie beispielsweise Databricks, die an die Börse wollen. Also dieses Jahr könnte gut abgehen. Eine Firma vielleicht, eine Sache kurz hier, um durchzufegen, was es noch an News gab. Ich glaube, das war sehenswert, das habe ich kurzfristig noch reingemacht. Miramurati, sagt dir was? Tobi, weißt du, wer Miramurati ist?
Überhaupt gar nicht. Also okay. Als ich es gesehen habe, muss ich wirklich gucken, okay, wer ist das, was hat Philipp da wieder ausgegraben?
So. Ja, also Miramurati ist auch aus der OpenAI-Familie. Sie war lange Zeit ab Gründung CTO von OpenAI. Also in der Gründungsriege rund um Sam Altman, rund um Dario Amodei und auch eben Miramurati, ist dann, ich glaube, vor anderthalb Jahren rausgegangen, um eine eigene Firma zu gründen, Thinking Machines. Und die haben jetzt was Spannendes gelauncht und das wollte ich noch kurz mit aufnehmen, nämlich die Interaction Models. Und das wollte ich dir einmal vorstellen, ohne dass du dir das jetzt vorher durchlesen konntest. Und zwar wollte ich deine Meinung mal dazu hören. Das ist mega spannend. Warum? Die haben das ist jetzt erstmal nur das Research Preview Model, ihr erstes eigenes Frontier-Modell vorgestellt, also wirklich ein eigengerechnetes Modell, nicht irgendeins, das auf einem Cloud oder so aufbaut. Und das sind die sogenannten Interaction Models. Was machen die? Die sind in der Lage, kombinierbar Audio, Video, Text nativ parallel zu verarbeiten. Das ist sozusagen ein großer Unterschied. Und damit greifen sie so ein bisschen dieses Problem in der heutigen KI an. Sie können, wenn ihr teilweise zum Beispiel mit Gemini Live arbeitet oder mit ChatGPT Live etc., du kannst immer nur eine Sache machen. Entweder du sprichst mit ihm oder du schreibst mit ihm oder du schickst ihm ein Bild. Aber wenn ihr mal darüber nachdenkt, ne, Apple wird zukünftig, sehr wahrscheinlich vielleicht noch dieses Jahr, Kameras in ihre AirPods einbauen, ne? Oder die Meta-Brillen etc. haben schon Kameras mit drin. Die KI wird irgendwann in der Lage sein oder muss irgendwann in der Lage sein, verschiedene Datenströme miteinander zu kombinieren. Und das ist natürlich dann wieder der nächste große Durchbruch sein, weil es immer nur eine Sache analysiert wird. Ich habe beispielsweise letztes Mal versucht, Gemini ein YouTube-Video zu senden und hat gesagt, wie findest du den Jingle vom Start des Podcasts? Aber er kann den Jingle nicht hören. Also er kann sich nur das Transkript ziehen und Text lesen, aber noch nicht hören. Und deshalb ist das relativ besonders, was dabei rausgekommen ist. ein Interaktionsmodell, das alle Dinge am Ende wie ein Mensch, muss man so ein bisschen sehen, wir sind ja am Ende auch wie so ein großes Frontier-Modell. Ne? Wir können parallel lesen, hören, sehen etc. Und die KI-Modelle, wenn sie das können, dann wird das richtig, richtig besonders. Ich glaube auch sehr tokenintensiv, wenn man jetzt schon sieht, wenn man nur schreibt, wie viel Token das schon kostet, wie viel wird das erst kosten, wenn du mit deinen AirPods parallel hörst, was reinsprichst und was siehst. Tobi, deine erste Reaktion dazu, denkst du auch, dass das der nächste große Durchbruch sein könnte, diese Interaction-Models?
Also zum Punkt 1, ich war kurz schockiert, dass mir der Name nichts sagte, obwohl sie da so weit dran war. Punkt 2, Thinking Labs habe ich sogar schon mal gehört, aber ich konnte das nicht mit ihr assoziieren. Punkt 3, ultra geil, weil ich denke, alle, die jetzt so in dem Bereich Sales unterwegs sind, denken direkt jetzt an die ganzen Voice-Agenten, die in Zukunft die komplette Kaltakquise mit allem machen werden, ne, wo USA ja schon vor 2 Jahren einen fetten Riegel vorgeschoben hat. Also schon mega. Richtig, richtig cool. Vor allen Dingen, wie du sagst, dass Dinge, diese Ströme kombiniert werden. Die Latenzen ist einfach Wahnsinn. Ne? Also wir haben bei uns auch intern schon mit quasi, ich nenne es jetzt mal Realtime-Auswertung, weil eins unserer Kern-Business-Modelle ist ja auch mit Transkripten zu arbeiten. Deswegen ist Realtime-Auswertung auch für uns ein Riesenthema. Aber wenn das wirklich marktreif funktioniert, ist es auf jeden Fall ein Game-Changer. Ne? Und wenn man halt hört, ne, was Apple plant, und ich habe jetzt vor 2 Tagen irgendwie eine Werbung von Lenovo gesehen, dann ist ja auch relativ klar, wohin sich das Ganze auch so ein bisschen meines Erachtens bewegen wird, dass wir halt nicht immer alles auslagern in irgendwelche Datenzentren, sondern dass die Geräte irgendwann genau. selber komplett in der genau. Lage sind, das selber zu machen, weil anders wird es auch nicht funktionieren. 100%. Und ich glaube auch, dass das so ein riesen Apple-Thema ist, deswegen haben sie wahrscheinlich auch jemanden, der aus dieser Ebene ja. kommt, reingesetzt, weil ich die genau. wissen schon, ja. dass genau das gemacht wird. Ne? Also mega, ja. mega, mega spannendes Thema ja. an der Stelle.
Und ja. eben, wie gesagt, vielleicht nochmal, weil wir versuchen auch hier mit zu schulen und es in einfachen Worten zu erklären, was, glaube ich, eben spannend wird, ist dann zu sehen, Stand heute ist das alles sehr, sehr teuer. Ne? Wir haben darüber über Limits, API-Limits bei Claude etc. gesprochen. Wenn du jetzt auch noch visuelles, audiovisuelles etc. in eine Query, in eine Anfrage ein, dann wäre das momentan noch extrem teuer. Deshalb ist es super spannend, was du sagst. Wird das eher ein auf lokalen Chips in deinem iPhone basierte Rechnung sein, ne? Die du nicht immer wieder an ein Datacenter irgendwo schickst, wo es gerechnet wird und zurückgegeben wird, was einfach sehr intensiv ist. Ich bin total gespannt, aber Mira Murati hat damit jetzt einen großen Schritt gemacht und das war, glaube ich, wert, mal kurz mit reingenommen zu werden. Thema Token und wie viel kostet etwas zu berechnen, da gab es auch eine coole News und eine coole kleine Neuigkeit, die ich selbst auch zu Hause haben würde. Tobi, was haben wir da gelesen?
Also kurz einmal, um das zu introducen, es gab, und ich habe das nochmal gerade nachrecherchiert, seit April gab es eine neue KPI in den großen Tech-Companies. Diese KPI wurde in Unternehmen wie Meta, OpenAI, Shopify, Microsoft, Salesforce etabliert und die messen den Token-Verbrauch von Mitarbeitern. Kurz gesagt, die KPI heißt Token Burn. Das bedeutet auf gut Deutsch, wenn du als Tech-Mitarbeiter nicht ein paar Millionen Tokens Band. Irgendwie, und ein paar Millionen heißt wahrscheinlich ein paar viele Millionen, am Tag verbrennst, dann performst du einfach nicht. Das muss man sich mal überlegen, ne? So, und das hat dann dazu geführt, Philipp hat das ja im Internet gefunden, ein Claude-Meter, wo Claude Code zum ersten Mal ein hardware-basierte Anzeige bekommt, wie viel Token gerade weggeburnt werden sozusagen. Viele kennen das noch von damals, das gab es mal. Boah, das war immer vor 8 Jahren eingeführt, Facebook und Instagram-Follower. Kennst du das noch, diese Scheiben, die hast du dir auf den Tisch gesetzt bei den Companies und die haben sich dann alle daran ergötzt, dass sie dann irgendwann 1.000, 10.000 oder was weiß ich, Millionen waren wahrscheinlich die wenigsten, an Follower haben. Ich habe das witzigerweise letztens in einer Mastermind-Gruppe als Foto nochmal gesehen und das ist cool. Also long story short, du hast, das ist so wie damals so eine Uhr aus den 70ern, die so immer diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, diese Dinger umschlagen. Yeah. So sieht das Ding aus, kommt bei dir auf den Tisch und da kannst du halt dann sehen, wo stehst du aktuell mit deinem Tokenverbrauch. Also es ist wirklich
Finde ich wirklich super spannend. Mal gucken, ob das wirklich rauskommt. Also, aber es ist halt so eine, du hast halt recht, Token Use, ich habe auch einen Podcast gehört mit dem Salesforce-CEO Mark Benioff, der einfach ganz klar gesagt hat, wir geben dieses Jahr 300 Millionen Dollar nur für Claude API aus. Also die geben auch Vollgas auf Token Usage und pro Mitarbeiter so ein kleines Gerätchen am Tisch zu haben und zu sehen, okay, wann bin ich an meinem Limit, wann wird das Limit resettet, wie viele Tokens habe ich heute schon verbraucht, ist sicherlich eine coole Sache. Ja.
Um nochmal nachzuschieben, wie viele Millionen Tokens muss man machen? Also es gab mal eine Aussage, wo man gesagt hat, ein 500K-Engineer, also jemand, der $500,000 im Jahr verdient und der nur Tokens für 5.000 ausgibt, der nutzt sein Potenzial nicht. Das ist wie ein Formel-1-Rennfahrer auf dem Fahrrad. Ne? So, da musst du mal überlegen, jeder, der sich mal mit API-Kosten beschäftigt hat, was jetzt auch der Übergang zum nächsten News-Thema ist, denn das ist jetzt ein Riesenthema. Auf der einen Seite sprechen wir davon, Ressourcenknappheit, wir brauchen Compute-Time, Rechenzeit. Es wird was mit Chips, wird ganz viel passieren. Wir müssen mehr Dinge berechnen können. Die Anfragen werden höher, größer, der Bedarf wird höher. Und jetzt macht Anthropic noch einen Move. Die haben vor ein paar Tagen, ich glaube vor 3 Tagen haben sie angekündigt, oder was heißt angekündigt, ist eigentlich eher so ein versteckter Aufpreis, der am 15. Juni 2026 greifen wird, denn sie haben die sogenannten API-Credits in ihre Pläne eingeführt. So, was bedeutet das? Jeder, der Claude Code oder sowas genutzt hat, hatte irgendwann gemerkt, dass natürlich die ganze Nutzung sehr tokenintensiv ist, weil man spuckt halt allen möglichen Kontext rein. Die Modelle pusten sich auf, verbrennen unglaublich viele Tokens und das kostet Geld. Aber eigentlich war der Plan, der Max-Plan für $100 und $200 war eigentlich so ein bisschen subventioniert, weil wenn man sich mal die Kosten von Opus reingezogen hat, also man unterscheidet ja zwischen Input-Kosten, also wie viel sende ich an Fragestellung an das Modell und wie viel kriege ich dann zurück an Output-Kosten. Das ist ein Riesenunterschied. Und dieser Plan war ultra günstig, weil der hätte normalerweise wahrscheinlich das Fünffache oder so oder noch mehr gekostet, als das, was die User rausbekommen haben. Ich denke, das ist auch so ein bisschen so eine Go-to-Market-Strategie gewesen von den Labs, um halt Nutzer zu binden. Und jetzt, nachdem so Dinge wie OpenClaw oder PaperSight oder Paperclip rausgekommen sind, haben die Leute ja ihre Subscriptions so ein bisschen zweckentfremdet. Und früher war das so, dass man ja gar nicht mit so viel mit Agenten zu tun hatte, sondern eigentlich mit Input-Output und nicht so viel Denkarbeit-Tools. Das heißt, der Tokenverbrauch ist jetzt auch über die, ich würde jetzt gerade sagen Jahre, aber ich würde mal sagen, 18 Monate rasant angestiegen.
Absolut, absolut.
Und das ist einfach ein Riesenproblem. Und in der letzten Folge hatte Philipp ja schon mal gesagt, dass es dann die Usage Limits gab, die halt reingemacht wurden von Anthropic, weil sie halt nicht so viel Computer Time hatten, weil sie gar nicht hinterherkamen. Sie hatten ja nur mit einem 10-fachen Wachstum gerechnet und nicht mit einem 80-fachen Wachstum. Das ist sozusagen das Thema gewesen. Also, was bedeutet das jetzt, long story short? Das heißt, die drehen uns allen den Hahn zu. Diese Credits werden dafür genutzt, dass du für die $100 oder $200 eigentlich eine Vergenz kriegst, wie wenn du direkt API-Kosten hast. Und das ist jetzt so, für einige denken so, okay, aber das ist wirklich richtig einschneidend. Weil was dann teilweise Entwickler an mir Kosten produzieren, das ist 5-10-fach wahrscheinlich so hoch, wie es aktuell kostet.
Hast du schon weil ihr ja sehr, sehr viel damit arbeitet, kann man das jetzt irgendwie anhand der News, die du dort gelesen hast, berechnen, was du mit wie viel Mehrkosten im Monat du ungefähr Pi mal Daumen rechnen wirst bei AI Power?
Ich hab's am Samstag oder Freitagabend oder Samstagmorgen habe ich das entdeckt mit den News und dann ist mir direkt.
Er schrieb mir eine WhatsApp in Tobi-Manier. Ciao, Claudi. Und weil ich meinen Claude immer Claudi nenne. Und dann hat er mir nur noch einen LinkedIn-Post zu dem und ich dachte so, oh Gott, das mache ich erstmal nochmal zu, weil das ist ja geisteskrank, wenn die jetzt. Weil, Entschuldigung, nur eins einzustreuen. Es ist ja klar, dass Anthropic, OpenAI, aber vor allem Anthropic, die müssen natürlich alle noch viel mehr Wege finden, viel mehr Geld zu verdienen und viel mehr Umsatz rauszuholen. Momentan ist das alles so heftig subventioniert, ne? Weil die haben super viel Geld eingesammelt bei Investments. Das ist ein Wachstumskampf. Wer wird am größten, wer kriegt am meisten Marktanteile? Dass das nicht so bleibt, so günstig, war klar. Ich muss nur wirklich sagen, seit du dir diese News, ich habe da viel drüber nachgedacht und deshalb bin ich gespannt, was du jetzt gleich sagst, was du so ungefähr Pi mal Daumen da ausgerechnet hast. Aber es ärgert mich schon jetzt irgendwie wieder krass, weil dann denke ich so, okay, das war aber schon geil, wie viel man machen konnte im Online-Shop, Coding und eigene Tools bauen etc. für sag ich mal, den Max-Plan mit 90 € oder so. Was kommt jetzt auf mich zu? Ne? Gar keinen Bock drauf, aber dass das passieren wird, war irgendwie vorauszusehen. Aber genau, hast du mal für dich drauf geguckt, so ungefähr, Pi mal Daumen, so, was denkst du?
Das steht erst für heute in der Agenda. Wir haben jetzt ja, nur um das einzuordnen, Montagmorgen, wir haben jetzt um 8:30 angefangen, das zu tapen. Also das ist so fresh bei mir auch auf dem Tisch, wie ich noch nicht geguckt habe. Aber ich habe schon geschaut, wo kann ich denn wenigstens aus einem Monat das Ganze mal ziehen und bin gerade dabei zu gucken, ob ich das in VS Code irgendwie nachgucken kann. Ich habe auch schon unseren Entwicklern Bescheid gesagt. Ich habe so Leute gesagt, so Leute, ab jetzt bitte Token Burn verzehnfachen bis zum 15.06.
Echt so? Ist halt echt so.
Ich bin auch bereit, noch mehr Pläne zu kaufen, aber danach storniere ich die wieder. Das ist wirklich Wahnsinn, ne? Aber
und ich sage dir auch eine Sache, was auch krass bei uns ist, bei Mokebo. Ich habe ja, als mein Unternehmen ist ja eine kleine Möbel-D2C-Brand und zum 1. Juni, das ist kein Witz, zum 1. Juni stellen wir für unsere Mitarbeiter Claude-Pläne ein. Also wir haben das Claude-Team-Ding jetzt gebaut, etc. Ne? Und wir haben bis dato immer so ein bisschen Shared-Accounts gehabt. Jetzt kriegt jeder seinen eigenen Account zum 1.6. Und jetzt denke ich mir so, oh mein Gott, für uns ist das ja natürlich jetzt schon irgendwie ein paar tausend Euro mehr im Monat an Fixkosten, sage ich jetzt mal. Ne? Gemini, das wir bis dato genutzt haben, ist halt in unseren Google Workspace-Plänen integriert. Also Gemini ist ja das Tool von Google. Und das ist ja auch gut, das ist ja nicht schlecht. Aber dann war sozusagen Claude so super und vor allem Claude Code, dass wir dann halt den Shop-Code verändern können und so weiter und so fort, die NNN-Anbindung direkt da drin hat. Und jetzt habe ich gesagt, go big, wir investieren da, jeder kriegt seinen Account und jetzt wird das am 1., wer weiß, wie viel teurer noch. Und aber man sollte jetzt auch nicht deshalb zu Gemini zurückgehen, deshalb, ja.
Nee, das nicht, aber es ist schon krass, ne? Also ich bin gerade parallel schon am Gucken, also was ich weiß, ist, du kannst ja nur deine aktuellen Session und die Wochenlimits sozusagen sehen. Mehr kannst du damit nicht machen. Es gibt allerdings angeblich ein Tool, was das rückwirkend zumindest in VS Code, das heißt CC Usage, nutzen kann. Das ist ein Community-Tool, deswegen ich würde es jetzt nicht mal eben so installieren, weil wer weiß, was da noch so drin steckt. Aber es ist möglich so. Und wir gucken jetzt auch, dass wir das hochrechnen. Also long story short, ich glaube, was wird sich dadurch verändern? Dieses ganze Rumgefrickel und Rumgehampel, mal hier testen, da testen, was früher einfach irgendwie all-in war und rumzuspielen, die haben uns sozusagen angefüttert. Jetzt haben sie uns an den Tropf sozusagen gehangen und
jetzt müssen sie sich Geld verdienen und ich denke, da ist auch viel Preiselastizität drin. Die Leute werden mehr zahlen. Wie du sagst, es ist so witzig, wie du auch meintest, es war auch mein erster Impuls, jetzt nochmal richtig ballern, bis die Preiserhöhung kommt. Dazu denken, genau, glaube ich, jetzt wirklich gerade viele, weil ja, das ist, Preiserhöhungen sind immer ein Teil des Games und ich glaube, oder du bist mehr der Experte, aber würdest du auch zustimmen zu sagen, es war schon underpriced bis hierher, wenn man
ja, absolut. Wer das nicht vorher gesehen hat, der hat auch wirklich nicht hingeschaut, weil natürlich ist das subventioniert gewesen. Und muss man sich überlegen, jetzt schlagen wir die Brücke noch einmal zurück zu Sachen wie DeepSeek, die unglaublich günstig sind. Jetzt ist ja der Gap dazwischen noch viel größer. Ne? Also ich bin schon gespannt darauf, auf die ganzen LinkedIn-Posts, die so ab Mitte, Ende Juni kommen, wenn die Leute merken, was das wirklich kostet. Weil, ein Satz noch zu, und dann gehen wir sofort weiter, weil wir haben ja noch ein geiles Deep Dive-Thema heute. Es ist ja so, dass wenn diese internen Credits verbraucht sind, Claude oder Entropic autorisieren kannst, dass sie einfach von deinen API-Credits abbuchen. Und wenn du das enabled hast und du weißt es in Wahrheit nicht, dann kriegst du später halt eine Rechnung, die wird so hoch sein, wie als wenn du irgendwie, weiß ich nicht, die Kreditkarte irgendwie in Bangladesch verloren hast. Und dann
aber die Produktivität, die durch die Tokens herausgekommen ist und das Wachstum, was man dadurch generiert, wird das natürlich schlagen. Ne?
Natürlich,
aber ja, genau. Lass uns mal weiter. Ein bisschen Housekeeping noch. Gibt es noch irgendwas, was es erwähnenswert war?
Genau, auch natürlich Anthropic ganz short. Anthropic hat einen neuen Move gemacht. Die werden jetzt in Cloud Cowork oder haben es schon integriert, etwas für Small Businesses integrieren. Früher war ja gesagt, sie wollen mehr in Enterprise gehen oder in Mittelstand, hatten wir auch schon vor, ich glaube, in der ersten Folge angekündigt. Jetzt ist es schon soweit. Die produktisieren gerade Claude immer weiter. Also die bauen ein Produkt sozusagen draus und dieses Small-Business-Produkt ist ein bisschen, ich höre schon wieder die N8N-Leute rufen, die Marketing-Bubble rufen, N8N ist tot, Claude macht's kaputt, etc. Also was passiert? Über Cowork kannst du Geschäftsprozessautomatisierung machen und jeder Nutzer kann das dort aktivieren, gibt es einen speziellen Schalter zu, verbindest deine Tools, hat man ja nach wie vor wahrscheinlich schon gemacht und dann kannst du sagen, welche Aufgaben soll Claude übernehmen und du brauchst keine Tech-Kenntnisse. Das ist oft so für irgendwie Finanzen, ne? Irgendwie, keine Ahnung, Gehaltsplanung, Rechnungsverfolgung, wahrscheinlich irgendwie Invoice-Fetching oder sowas, ne? Dann geht das Thema Marketing, Vertragsmanagement, Office-Sachen und sowas. Also so einfache Dinge. Und damit starten sie. Es gibt jetzt angeblich schon 15 sofort nutzbare Workflows dafür. Aber der Unterschied ist, die Agenten machen das nicht komplett autonom. Du hast noch die Steuergewalt darüber. Und das finde ich super, super spannend. Aber dazu werden wir später, wenn wir dann auch selber das mal für uns getestet haben, mal ein bisschen euch mitnehmen, was da eigentlich möglich ist. Genau. Philipp, newstechnisch hast du noch was Spannendes am Start?
Ich denke, wir können nur noch kurz einmal durchgehen. Thema kam dann auch auf vom Handelsblatt, die getitelt hatten, Technologie-Milliarden für Hochleistungschips. Doch was hat Europa davon? Da nur ganz kurz, es gibt die Inter-University Microelectronics Center, IMEC, in Leuven in Belgien. Da wurde darüber berichtet, dass da über 6 Milliarden Euro in die Entwicklung von Halbleiter-Hochleistungschips investiert wurde. Also wir hatten ja schon Nvidia Cerebras und da halt Forschungsgelder ohne Ende investiert wurden. Und die Frage so ein bisschen ist, was hat jetzt Europa wirklich davon? Haben wir irgendeine Chance, in diesem Bereich Halbleiter AI-Chips mitzuspielen? Irgendwie die Chipproduktion am Ende des Tages passiert anderswo, Taiwan, inzwischen immer mehr in den USA, China und eigentlich kenne ich jetzt keine großen News, dass auch in der EU AI-Chips produziert werden und jetzt war auch noch parallel zu diesem Handelsblattartikel der China-US-Gipfel, da sitzt Europa noch nicht mal am Tisch, ne? Es ist sozusagen, da spielen wir nicht wirklich eine Rolle und trotzdem muss man irgendwie sagen, selten hat Europa so viel öffentliches Geld in eine Schlüsseltechnologie investiert. Die Frage ist so ein bisschen, was ist der Return? Sollte man mal irgendwie beobachten, das IMEC forscht in Leuven, produziert wird dann woanders, muss man halt mal sehen, ob das am Ende wirklich ein Return on Invest für uns werden könnte. Das vielleicht noch zum Abschluss. Und ich würde sagen, dann können wir die News-Section abschließen. Ist einfach krass. Ich hoffe, euch gefällt das. Ihr könnt sonst auch gerne immer mal Kommentare droppen, aber es sind einfach so viele News und es macht so einen Spaß, darauf zu gucken, was passiert. Gehen wir weiter zum nächsten Thema. Ab Bereich Check-in, der kurze persönliche Check-in. Tobi, 7 Tage sind jetzt eigentlich fast wieder her. Was war für dich dein absolutes Highlight? Kann beruflich sein, kann persönlich sein. Was war Lowlight? Was hat nicht funktioniert? Was war traurig, erschütternd oder hat dich böse gemacht, außer lange wach zu bleiben, weil die Kids nicht ins Bett gehen wollen? Darf auch zählen. genau, schieß mal los. Wie war deine Woche? Bist du positiv, also, negativ, neutral?
Neutral, positiv, spannende Woche. Wir arbeiten gerade an einer neuen Verfeinerung unseres Produktes und wir haben dort jetzt nochmal eine Methode gefunden, um den Output für den Kunden nochmal dramatisch zu steigern. Wovon spreche ich? Ich spreche vom sogenannten Prompt Caching. Einmal nur kurz gesagt, was ist Prompt Caching? Du musst dir vorstellen, nehmen wir mal an, du hast einen Bericht, den du analysieren willst. Und aus diesem Bericht willst du ganz viele verschiedene, sagen wir mal, 20, 30 Metriken, KPIs oder Zusammenfassungen haben, die komplett unterschiedlich sind. Dann hast du einen Master Prompt, wo du im Prinzip sagst, was du hast. Und dann hast du dann weitere kleine Prompts oder ein Gesamtprompt, wo du sagst, das und das will ich extrahiert haben. Das ist alles kein Problem. Das Problem wird darin, wenn du das Ganze strukturiert haben möchtest. Dadurch werden Modelle unschärfer, die Qualität sinkt, weil das Modell sich auf 30 Dinge konzentriert und nicht nur auf einen Part. Und wir haben uns darüber jetzt über Monate eigentlich Gedanken gemacht, wie können wir Qualitäten für Kunden in den Auswertungen, die wir fahren, erhöhen, aber gleichzeitig auch nicht das mit dem Säbelrasseln, weil wir wissen, okay, Tokenverbrauch ist immer riesig, kostet eine Menge Geld, auch für uns als SaaS-Unternehmen. Und das muss man im Blick halten, weil wenn die großen Unternehmen auf einmal sagen, ey, wir machen Double Down auf den Kosten, dann fliegen viele Geschäftsmodelle um die Ohren. Naja, long story short, wir haben jetzt eine Methode gefunden mit dem Prompt Caching, was hervorragend funktioniert. Und es ist wirklich krass, was wir an mehr Qualität rauskriegen. Und das ist etwas, wo ich denke, wow, das gibt es schon seit, ich glaube, einem halben, dreiviertel Jahr oder sowas. Aber wir haben das tatsächlich noch nie richtig aktiv genutzt und wir haben jetzt damit angefangen. Das war für mich ein absolutes Highlight, auch zu sehen, dass wir da uns auch nochmal einen richtigen Sprung machen können. Und das ist eigentlich mega, mega cool. Wir haben ganz viel jetzt im Thema Marketing und Vertrieb, wo wir natürlich selber auch gerade sehr viel aufdrehen. Wir haben sehr viel auch gelernt, analysiert aus unseren eigenen Dingen, die wir gemacht haben, Eigenpräsentationen. Und jetzt sind wir natürlich mit Claude und Co. dabei, richtig coole Lead-Magneten zu erstellen, aber nochmal auf einem ganz anderen Level. Und du merkst so, dass, und das ist mein Key-Learning, und dann gebe ich ab zu dir. Mein Key-Learning war, das ist jetzt alles nichts Neues. Aber, und ich kenne das auch, weil ich das früher in meiner Performance-Marketing-Agentur gemacht habe, aber wenn wir früher überlegt haben, so einen Lead-Magneten, bis der ready war, bis der strukturiert war, bis der gebrainstormt war, da haben wir eine Woche oder so dran gesessen oder zwei, und da waren wir damals gefühlt schon schnell 2021.
Du musst mal einmal für alle, die aus meiner Richtung kommen oder einfach nur aus der KI-Interessen-Richtung kommen, was ist in einem Satz, was ist ein Lead-Magnet? Sorry. Ich weiß es nämlich selber tatsächlich nicht.
Sehr gut. Ein Lead-Magnet ist ein kostenloses Angebot, was ich dir wie so eine Karotte vor die Nase halte, wo du sagst, okay, das will ich unbedingt lesen oder haben. Dafür bin ich bereit, etwas zu geben, nämlich meine Kontaktdaten, dass ich entweder per E-Mail kontaktiert werde und oder per Telefon. Das ist so im Lead-Gen eigentlich das. Alle, die ja klassische Kundengewinnung machen müssen, nicht im E-Com kommen, ist das eigentlich ein super praktikables Mittel. Und die Geschwindigkeit, die Einfachheit steigt, aber meines Erachtens auch der Kundenanspruch, weil einfach so eine PDF zu geben, 5 Tipps, wie du dein, weiß ich nicht, E-Com-Business skalierst, das ist total generisch, hat keiner mehr Bock drauf. Ja. Also sehr Deep Dive in die Pains rein. Und das heißt einfach immer wieder, und das möchte ich auch gerne jedem Zuhörer mitgeben, denkt immer wieder über die Dinge nach, die ihr vorher getan habt, und versucht sie mit KI einfach zu beschleunigen, weil das Rad muss, glaube ich, nicht neu erfunden werden. Ihr müsst einfach nur das vorhandene Rad einfach besser drehen. Und das ist so das, was auch mein Key-Learning nochmal war. Was waren deine Highlights, Lowlights, Philipp?
Ja, so. Also ich glaube, also Lowlights angefangen, damit ich über mehr Highlights sprechen kann, ist so ein bisschen, das Thema ist jetzt schon die dritte Thema in Folge. Es ist ganz gut, seit wir den Wafer-Podcast haben, kann man mal gut sehen, dass ich immer über das Wetter spreche, aber es ist halt einfach mitten in der Outdoor-Saison unglaublich wichtig, und wenn man rausguckt, ist halt einfach Katastrophe. Aber das wird ja hoffentlich jetzt ab Mitte der Woche anders, und zwar dramatisch anders. Ich habe irgendwie am Pfingstwochenende jetzt Temperaturen von bis zu 30 Grad gesehen. Also bitte alle Outdoor-Möbel shoppen, ich würde mich freuen. Hat dazu auch geführt, dass wir einen sehr, sehr starken Mai-Start hatten. Der Mai war ja auch gepaart mit einem Feiertag an dem Donnerstag dann, ne, die Leute haben Gehalt bekommen, ist immer Anfang des Monats ist immer stark. Der war besonders stark, war super, super stark zum April gewachsen im Umsatz bei Mokebo. Und dann hat sich das so peu à peu über die Wochen jetzt immer weiter verlangsamt. Und deshalb hoffe ich jetzt auf das gute Wetter Mitte der Woche. Aber das ist natürlich irgendwie ein kleines Lowlight, aber es ist auch nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Ja, Highlights, es gibt coole News, darüber kann ich jetzt noch nicht sprechen, vielleicht dann, wenn es passiert ist. Wir planen einen großen Deal mit einem sehr bekannten Möbel-Interior-Online-Shop, wo wir mit denen zusammen einen größeren Deal fahren werden in der ersten Juniwoche. Da haben wir viel dran gearbeitet, auch nochmal Calls mit denen gehabt, alles vorzubereiten, dass wir die Produkte auch in Stock haben. Toi, 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 es wird eine Outdoor-Kampagne sein, das heißt auch toi, toi, toi für das Wetter. Das war auf jeden Fall cool, das vorzubereiten. Und natürlich hatten wir beide doch auch unseren Vatertag. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Also ich weiß nicht, ob du, was ihr Schönes gemacht habt. Wir haben einen richtig guten Tag zu dritt gehabt. Meine Frau, mein Sohn und ich haben uns irgendwie gut gehen lassen, Zeit zusammen verbracht. Hab ein schönes Bild, das hinten an der Wand hängt, geschenkt bekommen von meinem Sohn. Von daher, das war auf jeden Fall auch nochmal ein Highlight.
Sehr gut.
Gut, genau. Dann ja, würde ich...
Ich hab's gesplittet. Sorry, wir ja, machen einfach weiter.
Aber bei zwei ist natürlich auch nochmal... Ja, ne, muss man bei zwei natürlich auch vielleicht manchmal machen. Ja, sehr cool. Wir kommen in den Deep Dive. Ne? Ich wiederhole es in den ersten Folgen immer nochmal. Wir wollen am Anfang kurz einchecken, dann geht's in den Newsflow, dann geht's in den privaten Bereich kurz, so was lief gut, was lief nicht gut. Und dann nehmen wir uns immer ein Thema vor, über das wir jetzt so ein bisschen tiefer gehen sprechen wollen. Wir haben uns die ganze Zeit überlegt, okay, wie kriegen wir das von sehr, sehr großen News und sehr viel ausländischen News in den Bereich Deutschland eigentlich zurück, weil der Wafer-Podcast soll ja wirklich auch Marketing, Führungskräften, KI-Interessierten, die neu in den Job starten, die ihren Job ändern und über KI lernen wollen, für den nächsten Job sich umschulen wollen, aber auch Unternehmer, die in dem Bereich aktiv sind, sein, und das für Deutschland oder für den Dachraum. Ne? Und wenn wir aber über KI-News reden, vielleicht nur hier in der Anmoderation, es geht halt einfach super viel um die USA. Es wird immer mehr auch über China gehen, weil das einfach alles Themen sind, die in Europa nicht so wirklich stattfinden. Aber wir mit Wafer aus dem eigenen Business im E-Commerce, aber auch im SaaS-Geschäft, im Service-AI-Geschäft, wollen natürlich auch helfen, wie können wir denn trotzdem am Ende in einem Europa, das vielleicht nicht so eine große Rolle bei KI spielt, trotzdem zu den Gewinnern gehören. Denn auch in vielleicht kleineren Märkten oder Märkten, die eher Schwierigkeiten haben, wird es Gewinner geben. Und deshalb so ein bisschen vom Großen in das Thema KI-Geschäftsmodelle und wie werden die eigentlich gerade disruptiert, vielleicht, wenn ihr zuhört und selber gerade Angst vor Disruption habt, nehmt die wahr. Aber auch, was sind vielleicht auch Chancen, was sich daraus ergeben und wie lange dauert das jetzt eigentlich, bis das so reinknallt? Tobi, willst du mal loslegen?
Super gerne. Das ist ja ein sehr wichtiges Thema, weil ja auch unser Businessmodell komplett AI-driven ist und wir in den, also ich, seitdem ich jetzt aktiv KI-Business-Modelle nutze, also ich habe ja Anfang 24 angefangen, aktiv Dinge zu verkaufen, bin seit dem 12.12.22 auf dem Zug drauf und ich habe den ersten Vortrag habe ich im September oder Oktober 23 gehalten. Also long story short, habe sehr viel gemacht, habe mir sehr viel auch angeschaut und bin auch irgendwie dankbar. Das ist natürlich sehr anstrengend, weil auch sehr viel Bewegung da drin ist. Also viele sagen immer, ja, so als KI-Unternehmer ist ja easy, du nutzt ja nur KI und so. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist alles andere als easy, weil wir müssen schon hart pivoten. Also das heißt, wir haben schon echt oft auch Achterbahnfahrten, weil wenn sich Dinge verändern, wie jetzt irgendein Modell irgendwas macht oder irgendwelche Einflussfaktoren, ist das halt hart. Aber jetzt sind wir, glaube ich, auch so ein bisschen ein Besonderfall, weil es geht ja eigentlich eher so um auch den Mittelstand, auch um kleine Unternehmen. Ich habe ja auch sehr viel Kontakt zu selbst Solo-Selbstständigen und kenne das von früher selber damals noch. Und aufgrund unserer Produkte bei AI Power arbeiten wir ja auch mit kleinen mittelständischen Unternehmen, aber hatten früher auch Kontakt zu Solo-Selbstständigen und Co. Bin ja sehr in der, ich nenne es immer Online-Bubble, auch gut vernetzt und kenne dort viele Leute, kriege also auch sehr viel mit. Und ich möchte einfach mal kurz eine Story erzählen, um das ein bisschen zu verdeutlichen, worum es eigentlich geht. Also ich habe letzte Woche mit einem Beratungsunternehmen gesprochen, kleines Unternehmen, hauptsächlich irgendwie online-lastig, circa 15 Jahre sind die im Geschäft, die haben einen super Ruf, deutsches kleines Unternehmen, für die aktuellen Marktverhältnisse haben die gute Bücher einfach, ne, und das läuft noch. Und ich habe gefragt, okay, was macht ihr eigentlich, wenn eure Kunden in 12 Monaten merken, dass also eine Kombination aus einer Armee von AI-Agents und nur noch eine Handvoll von Beratern hat deutlich mehr Output und Qualität, generieren zu einem Bruchteil der Kosten. Und da hat mich die Geschäftsführer, ja, das, also die Geschäftsführerin und der Geschäftsführer waren quasi zwei, haben mich angeguckt und sagten so, okay, die haben halt beide gelacht, ne? So, ja, das wird nie passieren, unsere Kunden brauchen uns. Und ich sag so, ja, aua, ne? So, und ich dachte so, okay, ja, ist was Wahres dran, Beratung ist auch in KI-Zeiten wichtig, ne? Aber ich habe mir gedacht, okay, lass mich mal überlegen, wo habe ich das schon mal gehört? Das war der Satz eines Reisebüros 2002. Wer kam dann? Keine Ahnung, Booking vielleicht oder wer auch immer.
Airbnb.
Dann haben das, ja, oder Airbnb. Dann haben es die Plattenläden irgendwie vielleicht 2005 oder vielleicht auch 1998, keine Ahnung, gesagt, ne? Oder die CDs damals verkauft haben, so Saturn, Mediamarkt und Co. Und selbst die Taxizentralen 2012. Und danach kam wer? Uber und hat diesen Markt auch disruptiert. Was haben die alle jetzt gemeinsam? Es gibt sie so fast nicht mehr. Also im Plattenladen in Köln zu finden, keine Ahnung, ob es das noch gibt. Taxizentrale safe. Ne? Ja, genau, Kulturgut. Ne? Reisebüros auch nur noch ganz einzeln. Also ich glaube, ich habe im Leben noch nie über ein Reisebüro gebucht, ehrlich gesagt. Aber okay. Und ich denke, heute sind halt Beratungsunternehmen, Agenturen und Dienstleister rund um digitale Dienstleistungen nah dran. Ich glaube, wir sind die letzte Generation, die halt noch so Stunden verkaufen. Wobei ich weiß, viele würden jetzt sagen, ah, Tobi, wir verkaufen doch seit Jahren keine Stunden mehr. Die altehrwürdig eingesessenen Unternehmen machen das auf jeden Fall. So, und heute wollen wir dich einfach ein Stück weit mitnehmen, lieber Zuhörer, was die Schlauen in der Zukunft machen werden und wie sich das Ganze verändert. Denn selbst bei den ganz großen Unternehmen, McKinsey und Co. in den USA, ist es schon so, dass sie nicht mehr Stunden verkaufen, sondern dass sie Output-Value verkaufen. Und in der Online-Bubble ist das seit Jahren irgendwie durch so, ich schmeiß mal ein paar Buzzwords rein, irgendwie Alex Hormozi, keine Ahnung, Philipp, ob dir das was sagt. Philipp nickt,
ja.
Okay, grinst.
Aber
ja,
ist nicht meine Welt. Es gibt so viele, die ihn dann da irgendwie so feiern. Ich versuche mir den dann immer anzugucken, aber mit diesen fettigen, lockigen Haare, mit diesem Unterhemd, das ist einfach nicht meine Welt.
Er hat ja auch früher mal eine Fitnesskette gehabt, der darf das, glaube ich. Ne? Aber ja, all good, ne? Und der ist in diesem Markt, wo er unterwegs ist, ist ja einfach ein absolutes Schwergewicht. Aber in deinem Markt hat er gar nichts zu kamellen. Und das ist ja auch spannend, ne? So. Also, das Kernthema soll also sein, wie kann man KI als Einnahmenquelle nutzen und warum halt vertikale KI, das heißt Domänenwissen, meines Erachtens super wichtig wird. Und ich gebe euch einfach mal ein Beispiel. Jeder hat wahrscheinlich sich schon mal irgendwie einen Online-Kurs gebucht, irgendwo für ein paar hundert Euro gekauft, weil er irgendwas lernen wollte. Philipp guckt skeptisch, bei Philipp bin ich mir noch nicht so sicher. hat man gekauft. Okay, früher haben wir das genutzt, um Wissen zu konsumieren. um daraus zu lernen und Frameworks, Strukturen, Ergebnisse abzuarbeiten, die die Person uns gezeigt hat. Ich denke nicht, dass Online-Kurse tot sind oder sowas, das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass ein massiver Shift sich auch durch KI entwickelt. Viele, und das habe ich schon so Anfang 25 prognostiziert, als ich das erste Mal selber mit Vibe-Coding rumgefummelt habe, habe gemerkt, okay, eigene kleine Mini-SaaS-Produkte bauen ist halt total hip. Jeder kennt das, wenn man in so einem Kurs war oder vielleicht auch mal einen Berater im Haus hatte, die haben dann immer ihre Slides, die haben immer so ihre ja, PDF-Bögen, also so Worksheets, wo man Sachen drin ausfüllt, mitschreibt und sowas. Und ich glaube, was früher so die Excel-Sheets und Dokumente zum Ausdrucken waren, werden heute oder in Zukunft so Mini-SaaS-Lösungen werden, die die Anbieter selber nutzen, weil es einfach besser funktioniert. Ne? Wie Philipp, der
dazu vielleicht Google Brands oder gebaut. Vielleicht. Ja, einmal das, aber ich wollte auch nochmal einen anderen Punkt sagen, der da, glaube ich, ganz gut zu passt, was du vorhin auch sagtest, ne, als du gesagt hast, dass du das Thema Lead-Magnet erklärt hast für die Zuhörer, ne, also ein kostenfreies Angebot, um Kunden in deine Welt zu holen. Und du sagtest da ja selber auch, ihr könnt viel, viel mehr jetzt machen als in der Vergangenheit, aber der Anspruch der Kunden ist auch da schon viel, viel höher geworden, seine Kundendaten zu geben. Das heißt, was sich hier verschiebt und was für mich, glaube ich, das erste Goldnugget für jeden Zuhörer ist, was ich gerade selber auch realisiere, ist, dass du musst mehr liefern, weil die Schwelle, mehr zu liefern, niedriger geworden ist als vorher, weil du mehr liefern kannst durch KI. Der Kunde auf der anderen Seite erwartet aber auch mehr Wert geliefert zu bekommen, um sich mit dir ins Gespräch zu begeben, um am Ende vielleicht auch dir zu zahlen, ob es für einen Kurs, ob es für ein Produkt, ob es für was auch immer ist. Und ich glaube, da, wenn wir darüber sprechen, KI-Geschäftsmodelle und wie müssen wir oder uns in der Industrie, in den verschiedenen Branchen, in denen wir unterwegs sind, uns auch verändern, um erfolgreich zu sein und zu den Gewinnern gehören, müssen wir eben verstehen, dass das, was noch vor 18 Monaten oder 12 Monaten oder vielleicht sogar 9, 6 Monaten noch möglich war, wie man Geld verdienen konnte, viel zu wenig in der jetzigen Zeit ist. Du musst viel tiefer, vertikaler in die Idee, in dein Werteangebot rein und ein Angebot bauen, das viel, viel wertiger ist, das sich jetzt gerade, wenn man auf das gleiche Angebot, auf den gleichen Lead-Magnet, wenn ich das jetzt mal so frame darf, spreche, das vielleicht vor 18 Monaten noch so gedacht, dafür kannst du doch Tausende von Euro verdienen, du kannst doch jetzt hier nicht fast ein ganzes AI-Tool oder kleines SaaS-Tool, was du gerade angesprochen hast, zur Verfügung stellen für einen Preis, zu dem ich früher einfach nur eine kostenfreie Angebots-PDF rausgeschickt habe und so. Doch, genau das musst du jetzt lernen. Und dafür muss man verstehen, dass du das anwenden musst, weil das der Anspruch der demjenigen, den du etwas verkaufen möchtest, viel höher geworden ist, weil er eben auch weiß, es gibt da Experten draußen, die nutzen KI und bauen mir was für eine Fraktion der Kosten zu noch vor anderthalb Jahren. Und wenn du diesen Sprung schaffst und dein Werteangebot eben so krass dann auch anpasst, mit der Hilfe von KI und den Tools und über all das, über das wir so sprechen, dem Verständnis dafür, dann, glaube ich, kommst du wieder auf das gleiche Level, was du verdienen kannst. Nur ich glaube, noch ein letzter Punkt dazu. Du musst dich davon lösen, zu glauben, dass ein kleines SaaS-Tool, ein Angebot, das auf einmal total krass, ein AI-Stack-Produkt oder so, viel mehr wert sei, als also viel mehr wert ist. Das ist es nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, also vor 18 Monaten war das vielleicht noch so. Da wäre das eine ganze Beratungsimplementierung gewesen, 20 Mannstunden reinverkauft, um sowas zu bauen. That's over. So, das heißt, ihr müsst, alles wird ein Level höher gelegt, weil die Software oder das Wertangebot darunter zu schaffen, so niedrigschwellig ist, wie es je zuvor auf der Welt war.
Definitiv. Und ich glaube, also hier werden sich verschiedene Branchen sehr, sehr stark verändern und jeder muss da einfach mitziehen. Ich glaube, egal ob man jetzt ein klassisches, vielleicht auch ein Coaching hat, eine Beratung hat, ich denke nach wie vor, Menschen werden hier gebraucht, weil was den Leuten ja fehlt, ist Fachexpertise. Nur weil ich ein Tool habe, nur weil ich Cloud habe, kann ich ja noch immer nicht einschätzen, ob das, was ich rauskriege, wirklich valide ist. Also das merke ich ja selber, weil wir selber uns auch dann noch externe Berater holen für Dinge, wo wir sagen, okay, wir wissen es einfach nicht und wir brauchen das, was die KI nicht weiß, nämlich deren Expertise, die sie über Jahre gesammelt haben. Aber ich glaube, dass Dinge mehr, ich weiß nicht, wie man das nennt, KI-isiert werden, dass es mehr in die Produkte rein muss. Und ich rede jetzt nicht nur von den kleinen Unternehmen, sondern auch von den mittelständischen Unternehmen. Ich habe mich letztens so gefragt, okay, wie machen das Maschinenbauer oder sowas in der Zukunft? Was werden die eigentlich noch machen? Wie wird da KI einfließen, um die Wertsteigerung zu erzeugen? Und ein Side-Note noch, Weil Philipp, du eben gesagt hast, Wertangebot. Es gibt ein unglaublich geiles Buch von Alex Osterwelder, das heißt Value Proposition Design. Kann ich jedem empfehlen, der sich mit sowas beschäftigen will. Ein saugeiles Framework, also Design Thinking, also mit so Post-its und Co., ne? Richtig geil. Das ist etwas, was ich mir immer wieder auch wieder in den Kopf rufe, was wir auch immer wieder machen, um einfach zu gucken. Ich hatte damals 2018 so den ersten Persönlichkeitsentwicklungspart gemacht bei Peter Savchenko. Kennt fast niemand, so einen Hidden Champion im Bereich Positionierung. Also war so einer, der das, glaube ich, in Deutschland sehr früh vermittelt hatte. Und Peter hatte immer ein Wort gesagt, der sagte immer, Probleme sind die Schatzkammer der Wirtschaft und du musst sie einfach anfangen zu lösen. Und egal, wie die Welt sich entwickelt, es wird immer Probleme geben, die du lösen musst. Aber die Probleme verändern sich. Und genau das ist der Punkt. Wir müssen alle eigentlich lernen, welche neuen Probleme haben unsere Kunden eigentlich, auch durch KI, und wie können wir die lösen, vielleicht auch mit KI. Und wie Philipp sagt, und da muss man einfach eine Schippe drauflegen, weil ich glaube, die Erwartungshaltung der Kunden, die wird einfach auch steigen. Und da müssen wir einfach alle mitgehen. So.
Und trotzdem, glaube ich, sollte man auch nochmal irgendwie einen Reality-Check, wenn man jetzt bei mir in die Handelsindustrie auch wirklich First-Hand-Insights, ich bin ja auch investiert in ein Fashion-Startup, da steht ein sehr großer Mode-Mittelständler hinter als Hauptgesellschafter. Und von denen weiß ich zum Beispiel auch, das stimmt alles, dass sozusagen die Schwelle oder die KI-isierung, finde ich ein super, super, super Begriff, immer stärker wird, der Druck stärker wird, und wir gerade jetzt irgendwie auch noch vor 2 Minuten habe ich dann gepredigt, jeder muss sozusagen sich upleveln, ne? Sein Werteangebot muss gesteigert werden, weil das der Anspruch des Kunden, je nachdem, ob du ihm was Physisches im E-Commerce verkaufst oder eine Dienstleistung im Service-Sektor, aber trotzdem darf man nie vergessen, du musst auch erstmal als empfangender Kunde, ne, der ein Werteangebot oder ein Produkt kauft oder so, überhaupt die Datenstruktur haben, sowas zu konsumieren. Ne? Um da ein Beispiel zu geben, wie viele Firmen es gibt, die noch nicht mal eine richtige Warenwirtschaft dann zum Beispiel haben im Handel, ne? Die immer noch auf alten, eingebauten Systemen das versuchen zu machen. Über Jahrzehnte hat das immer geklappt, bevor die überhaupt irgendwas mit KI machen können, das irgendwie, ob es vertikal, ne, also ein Tool ganz, ganz tief durch alle Sachen, oder horizontal ein Tool, das ganz viele verschiedene Geschäftsprozesse macht, was auch immer, ob es dann ein Cloud for Small Businesses ist und so weiter, das ist alles gut, ist alles toll, aber man muss echt eine Sache ganz klar sagen, wir sind in Deutschland honestly auch noch nicht mal durch die Digitalisierung durch. Also sei es im öffentlichen Dienst, sei es im Mittelstand etc., da gibt es Firmen, und ich bekomme das da live mit, die müssen erstmal krass transformiert werden. Das heißt, da passieren Projekte, die erstmal sagen, wir bauen eine Grunddatenstruktur, Tools, die überhaupt dann in der Lage sind, KI-Layer, also KI-Ebenen da draufgesetzt zu haben in der Beschaffung, in der Buchhaltung, im Controlling, im Marketing und so weiter. Das geht dann momentan einfach zum Beispiel noch überhaupt gar nicht. Und genau, und das ist halt zum Beispiel auch total wichtig irgendwie, ne? Am Ende irgendwelche Apps sich selber zu bauen oder von einem Consultant gebaut zu bekommen, ist dann irgendwie, dann hast du einen Ferrari da stehen, der hat aber keine Reifen und kannst damit gar nicht fahren. Deshalb auch irgendwie so die Ansage, nicht zu viel Druck, weil so ein Podcast erzeugt natürlich auch in gewisser Weise Druck. Ich glaube trotzdem, wahr ist immer noch, man ist morgen noch nicht überholt. Man sollte auf jeden Fall aber erstmal die Grundstruktur seiner Firma aufbauen. Deshalb finde ich auch gut, was du sagst, dass man immer noch mit Coaches oder Kursen und so arbeitet, um sich halt Domainwissen trotzdem noch reinzuholen über Sachen, über die man gar keine Ahnung hat. Vielleicht ist es dann jetzt erstmal jemand, der sagt, okay, wie kann ich meine ganze Geschäftsprozesse vom Einkauf bis zum Versand etc. so technologisieren, dass man dann KI draufsetzen kann zum Beispiel. Ne? Weil das ist schon auch eine Reality. Man braucht jetzt nicht mit KI anfangen, wenn der Maschinenraum eigentlich noch gar nicht richtig aufgesetzt ist, um das konsumieren zu können.
Genau, hast du vollkommen recht, und das ist auf jeden Fall bei vielen Mittelständlern ein Riesenthema, auch Digitalisierung ist nicht abgeschlossen, aber ich glaube, es ist eine Wandlung, eine Transformation auch bei Geschäftsführern und bei den ganzen Führungsebenen im Kopf sein, dass sie wissen, okay, wir müssen uns jetzt darauf ausrichten. Und wir wissen ja alle, wie das ist. Ich meine, wir sind alle Geschäftsführer, wir haben ein Daily Business, wir nehmen uns für Dinge Zeit, aber wann haben wir alle wirklich mal ein paar Tage Ruhe, um Dinge durchdenken? Das ist oft seltenst der Fall, weil wir alle irgendwie auch in aktuellen Zeiten immer unter einem gewissen Strom sozusagen stehen. Ne? Aber ich glaube, es ist wichtig, die Entscheidung zu treffen, sagen, okay, von oben, ich sage jetzt mal runterdelegiert, gar nicht despektiert, ich sage, ne, aber dass die Führung sagt, so, wir müssen da jetzt hin, let's go, was brauchen wir eigentlich dafür? Damit sie einfach in Gang gehen. Weil es ist wichtig, dass man einfach einen Schritt geht. Ne? Mir hatte damals immer jemand gesagt, lieber schlecht gestartet als perfekt gezögert. Und ich möchte noch mal kurz ein Beispiel geben. Philipp grinst vielleicht, ahnt er jetzt, worauf ich hinaus will. Wafer, eigentlich haben wir schon mehr Wafer-Folgen aufgenommen, als ihr alle kennt. Und weil wir gesagt haben, wir wollten testen, ob wir Bock drauf haben, ob wir harmonieren, ob das Philipps Timetables mit meinen Timetables zusammenpassen und so, war ja klar, wir nehmen uns natürlich auch Zeit, wir kuratieren. Wafer ist zu 100% hier, was wir gerade machen, menschlich, aber auch zu 100% vorne und hinten AI-driven. Sonst könnten wir das gar nicht leisten, euch diese Einblicke auch zu geben. Aber ich habe mich super häufig mit Philipp darüber unterhalten, als wir Wafer aufgebaut haben. Wie können wir jetzt, weil wir eigentlich ja keine Ahnung haben, wie man einen Podcast startet, was können wir jetzt machen? Und was sind jetzt die Schritte? Und wenn wir da jetzt, ich sag mal, ein dezidiertes KI-Tool, Agents oder was auch immer gehabt hätten, die uns die Fragen stellen, wir machen die Antworten, der dreht mit uns die Schleifen. Und selbst wenn es nur ein Skill gewesen wäre, ne Philipp, du nickst schon, das hätte uns ja massiv unterstützt und geholfen, jetzt diesen Wissenstransfer zu machen. Und das sind so Dinge, wo ich immer denke, okay, das ist für mich auch Alltag. Natürlich, bei euch jetzt E-Com, was macht man da? Hat ein Sitzsack auf einmal ein Gehirn und kann dann sehen, jetzt ist es Wetter, dann dreht er sich rum oder sonst was. Ja, keine Ahnung, ne? Aber ich finde es einfach super wichtig, sich diese Gedanken zu machen, weil Einkommensströme werden sich ändern. Und
total.
Eine Sache möchte ich noch sagen.
Es passiert auch noch, ne? Es geht schnell. Also es passiert sehr, sehr schnell alles, ja.
Total. Ich habe ja auch so gute, bekannte Geschäftsführer, Founder, die haben Online-Kurs-Plattformen. Also denen gehören diese Online-Kurs-Plattformen, wo du deine Kurse drin hast. Und deren Geschäftsmodell ist natürlich immer das Hosten von diesen Online-Kursen gewesen. Aber mittlerweile habe ich auch letztens auf einer Mastermind zu einem gesagt, ich sage jetzt keinen Namen, sonst weiß man, wer es ist. Ich sagte, hey, wenn ich du wäre, würde ich mein Geschäftsmodell so umbauen, dass ich eigene Agenten in diese Plattform reinbaue. Und ich würde diese Agenten nicht nur benutzen, um irgendwie Kursinhalte zu finden, ne, irgendwie so Rack-Systeme zu bauen, sondern bau die Agenten doch so, dass ich als Domain-Owner Agenten bauen kann und Skills bauen kann, um meine Kunden zu unterstützen, die in dieser Plattform drin sind. Und dann sagt er, aber was habe ich denn davon dann? Dann ich sage, guck mal, dein Kunde verkauft das an seine Kunden als Abo. Die Wertschöpfung ist nachher, dass sie schneller sind. Das Modell ist Tokenverbrauch, also wir beim Token-Burn. Und dein Kunde kauft bei dir Tokens und du kaufst sie bei Anthropic. Das ist ja klassisch eine Handelsstruktur eigentlich wie vor 30 Jahren, was da passiert. Und so würde ich überlegen, Dinge zu bauen. Weil so kannst du, und das ist so, ich habe einen Kumpel, der hatte früher eine Tankstelle in der Jet und der Andy sagt immer so, ja, weißt du, womit, wie verdienst du eigentlich dein Geld? Sagt er, hauptsächlich mit dem Shop. Weißt du, wenn ich da tanke, dann sagt er, das ist immer eine, macht man immer so, 1 Cent, 1 Cent, 1 Cent, 1 Cent, wenn du tankst. Und dann dreht sich so, er verdient so 1 Cent. Ja. Aber an dem Shop macht er das Geld. Und das sind so Dinge, wo ich mir denke, das ist, glaube ich, vom Gefühl her, es wird wichtig irgendwie. So, deswegen,
Es wird total wichtig und das ist, glaube ich, ein echt guter Gedanke, wenn man jetzt auch sich überlegt, wo man Geld generieren oder Umsatz generieren kann oder Wachstum oder Happiness. Das wird sich sehr verschieben und man muss suchen nach den Stellen, wo der Mensch nicht zu ersetzen ist, ne? Weil auch eine Sache vielleicht noch dann kommen wir zum Abschluss dieses sehr spannenden Themas. Man darf auch nicht das Thema Vertrauen unterschätzen, ne? Eine App oder eine Automatisierung kann irgendwie 10-mal besser sein als 2, 3 Menschen, die du dafür geholt hast oder einen Kurs, den du gebucht hast. Aber wenn irgendwie der Mittelständler seinen Top-Berater oder Coach oder so jetzt seit 10 Jahren kennt, dann bleibt er bei dem, weil er dem vertraut und geht mit ihm auf das nächste Tool, das er ihm empfiehlt. Da ist dann die Frage nicht, ob das Tool irgendwie am Ende gewinnt, weil es besser ist, sondern irgendwie, wann kommt vielleicht die nächste Generation im Mittelstand, die persönlich den Berater gar nicht mehr kennt, sondern sagt, okay, jetzt, ne, wie das auch in der Firma, von der ich gerade gesprochen habe, das eben genau so passiert, wo man dann mal ganz radikal sagen kann, okay, wir müssen jetzt erstmal aufräumen, um neu schaffen. Und das ist trotzdem auch noch weiter weg, ne? Also da sprechen wir jetzt nicht über die nächsten 12 Monate, sondern das kann halt 5 Jahre dauern oder so, bis ein Generationswechsel nochmal stattfindet. Aber parallel diese Gedanken sich zu machen, es levelt, also für mich so mein Keylearning, es levelt sich ab, man muss überlegen, wo ist der Wert und wo gibt man eigentlich nur weiter, wie du es gerade auch schön beschrieben hast, das Tankstellenbeispiel, und was kann man drumherum bauen, ist, glaube ich, so ein bisschen das Learning und ich bin froh, diesen Podcast zu haben, weil wir werden es über die Zeit sehen. Wir wollen immer versuchen, auch europäische KI-AI-News mit reinzuhaben. Letzte Woche hatten wir negative News mit DeepL, diese Woche hatten wir Themen aus Belgien zur Forschung an Halbleiterchips. Das ist wichtig und wir wollen euch da irgendwie und uns natürlich persönlich auch begleiten bei dem Thema. Deshalb, es hat großen Spaß gemacht, Tobi. Wir hören uns nächste Woche. Dir eine gute Woche und ja, bis bald.